Ja, liebe Geschwister, alle Anwesenden und alle an den Bildschirmen, wir wollen fortsetzen im Buch Nehemia. Ich sagte heute Vormittag schon, man kann ab Kapitel 3 9 verschiedene Angriffstaktiken des Teufels unterscheiden. 4 Angriffstaktiken, die sich gegen das ganze Volk richten. Eine im Kapitel 5, da kommt es zu Tumult, zu einem großen Geschrei unter dem Volk. Und dann Kapitel 6 bis zum Ende nochmal 4 Taktiken, die sich ganz persönlich gegen Nehemia wenden. Wenn wir jetzt versuchen, uns über die einzelnen Dinge Gedanken zu machen, dann werden wir schnell merken, dass das alles Sachen sind, die uns sind uns irgendwo vertraut, die sind uns bekannt. Und zum Teil erleben wir das auch selbst. Und ich möchte jetzt gerne lesen, ich sagte schon heute Morgen, es gibt hier in der Textteilung ein bisschen Schwierigkeiten. Die alte Elberfelder setzt ab Kapitel 3, Vers 32 mit Kapitel 4 fort, meines Wissens. Und die neueren Übersetzungen, die gehen immer weiter bis Vers 38, aber da werden wir kein Problem haben. Solange wie jeder in seine Bibel schaut, werden wir merken, wo wir sind. Ich lese jetzt Kapitel 3, 33 beziehungsweise 4, 1. Und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr. Und er spottete über die Juden und sprach vor seinen Brüdern und dem Heer von Samaria und sagte, was machen die ohnmächtigen Juden? Wird man es ihnen zulassen? Werden sie opfern? Werden sie es an diesem Tag vollenden? Werden sie die Steine aus dem Schutthaufen wiederbeleben, da sie doch verbrannt sind? Und Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und sprach, was sie auch bauen, wenn ein Fuchs hinaufstiege, so würde er ihre Steine an der Mauer auseinanderreißen. Jetzt haben wir ein weiteres Gebet. Höre unser Gott, denn wir sind zur Verachtung geworden, und bring ihnen ihren Hohn auf ihren Kopf zurück und gib sie dem Raub hin in einem Land der Gefangenschaft. Und decke ihre Ungerechtigkeit nicht zu und ihre Sünde werde nicht ausgelöscht vor deinem Angesicht, denn sie haben dich gereizt angesichts der Bauenden. Aber wir bauten weiter an der Mauer und die ganze Mauer wurde bis zur Hälfte geschlossen und das Volk hatte Mut zur Arbeit. Bis hierher zunächst den Text für diese Stunde. Man kann sicherlich das verhältnismäßig einfach überschreiben mit Spott. Und Spott ist eine Sache, die ist uns sicherlich bekannt. Wenn wir denn unseren Glauben bekennen, wenn wir unseren Herrn bekennen, dann ist Spott eine Sache, mit der sind wir durchaus vertraut. Vielleicht nicht so brutal, so massiv, wie das hier passiert, aber wer wirklich aufrichtig seinen Weg mit dem Herrn geht und ihn bekennt, dem ist Spott durchaus vertraut. Wir sagten heute Morgen schon, da wo nichts passiert, da wo ja, nichts losgeht, da wo irgendwo allgemeiner Niedergang ist, da hat der Teufel keinen Handlungsbedarf. Aber hier, und das ist bis heute so, wo etwas geschieht, wo sich Gläubige einig werden, wo Gläubige an einem Werk arbeiten, wo Gläubige, hier ging es um den Wiederaufbau der Mauer, das hat ein ganzes Stück zu tun, dass auch die Ehre Gottes wiederhergestellt wird, dass ja, dieses auch sichtbare Zeichen der Herrlichkeit und der Majestät Gottes wieder errichtet wird, da ist Gefahr im Verzug für Kamerad Teufel. Liebe Geschwister, ich habe noch mal so ein bisschen Not, ob wir in unserem Denken und Empfinden den Teufel wirklich noch ernst nehmen. Ja, wir müssen uns nicht irgendwo bange werden lassen. Wir müssen nicht ängstlich sein. Ja? Der Herr Jesus ist der Sieger von Golgatha. Und der Herr Jesus hat dem Teufel die Macht genommen. Der Herr Jesus hat am Kreuz genau das getan, was schon in 1. Mose 3, Vers 15 angekündigt wird, wo Gott zu der Schlange spricht und sagt, Du wirst ihm die Ferse zermalmen, aber er wird dir den Kopf zermalmen. Und genau das ist auf Golgatha passiert. Der Herr Jesus ist Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Das steht fest. Uns muss nicht bange sein. Wir müssen nicht ängstlich sein. Und doch ist der Teufel eine real existierende Macht. Das ist einfach so. Das können wir auch nicht wegreden. Und im Neuen Testament, da wird er uns in zweierlei Hinsicht beschrieben. Einmal in, ja, lass uns dann mal lesen, in 2. Korinther 11 wird er uns dargestellt auf eine Weise, die ist nicht unbedingt leicht zu durchblicken. Der 2. Korintherbrief beschäftigt sich irgendwo mit der Tatsache, dass in Korinth in der Abwesenheit des Apostels Paulus, nachdem er dort war, Leute aufgetreten waren, die massiv an seiner Autorität irgendwo arbeiteten, die ihn vor den Geschwistern, vor den jungen Geschwistern in Korinth mies machten, madig machten. Und Paulus versucht irgendwo, die Korinther irgendwo zur Besinnung zu bringen. Und da heißt es im Kapitel 11, im Vers 13, und der Apostel Paulus macht hier genauso eine klare Ansage, wie das Nehemia tut. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt als Diener der Gerechtigkeit annehmen, deren Ende nach ihren Werken sein wird. Der Teufel erscheint in der Gestalt eines Engels des Lichts. Man könnte auch sagen, dass das klingt gut, das ist noch so ein bisschen fromm verbrämt, ja, das ist nicht gleich so auf den ersten Fall zu durchblicken. Das ist eine gefährliche Situation. Ja? Da braucht es Männer und Frauen, die wirklich Einsicht haben und auch die Gabe haben, die Dinge zu unterscheiden. Im ersten Petrusbrief wird uns der Teufel ganz anders dargestellt. Das ist uns sicherlich auch ja, noch bekannter. In 1. Petrus Kapitel 5, da heißt es sehr sachlich und nüchtern im Vers 8, seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht standhaft im Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich in eurer Brüderschaft in der Welt vollziehen. Also auf der einen Seite Engel des Lichts, schwer durchschaubar, gefährlich, verführend, klingt durchaus irgendwo fromm, aber doch steckt der Teufel dahinter. Und hier ganz anders der brüllende Löwe. Nun, das Brüllen des Löwen, das ist nicht zu überhören. Ja, das hören wir. Also zweierlei Gesichter, ja, zweierlei Art und Weisen. Und so können wir ihn auch hier bei Nehemia irgendwo wiederfinden. Den Widersacher, den Teufel. Liebe Geschwister, ich mache mal einen kurzen Einschub. Weil mir das wirklich am Herzen liegt. Und ich möchte auch den jungen Leuten das sehr deutlich sagen und einfach davor warnen. Es gibt heute ja, viele Dinge, die sind nicht ganz ungefährlich. Ja, ich bin da sehr, sehr nüchtern und wach. Ich habe etliche Jahre eine Gartenzeitschrift abonniert gehabt, die Flora, mit so ein bisschen Gartenfreak. Und vor einigen Jahren kam dann zum ersten Mal die Empfehlung, ich sollte nach einem Gartenhoroskop meinen Garten bestellen. Und da war bei mir Schluss mit lustig. Da habe ich einen kurzen Brief geschrieben an den Verlag, habe da kurz Stellung genommen dazu und habe darum gebeten, dass ich sofort und nicht erst zum Jahresende aus dem Abo rauskam, was vertraglich natürlich nicht unbedingt gesichert war. Aber die haben mich wortlos aus dem Vertrag entlassen. Ja, da kam kein Widerwort. Was will ich damit sagen? Wir sollten, auch den jungen Leuten möchte ich das sagen, man liest auch kein Horoskop aus Spaß. Ich will nicht überall den Teufel an die Wand malen, aber wir wollen uns vor solchen Dingen hüten. Ja, wenn wir mit der Firma unterwegs waren, dann mussten meine Kollegen immer, wenn das Radiohoroskop war, und da habe ich der fuhr mit, dann musste entweder leise gedreht werden oder ganz abgeschaltet werden, weil sie wussten, der hört sich das nicht an. Ja? Vielleicht lächeln wir darüber. Ja? Aber heute springt uns ja der Teufel noch viel verrückter an. Ja? Es gibt auch viele Spiele, es gibt Filme, da sträuben sich mir die Haare. Und ich könnt mir glauben, ich bin hart im Nehmen, ja? Aber da sträuben sich mir die Haare. Wir wollen weise sein. Wir wollen weise sein, mit welchen Dingen wir uns beschäftigen und was wir auch an uns heranlassen. Ja? Denn was mit dem, was uns beschäftigt, ja, mit dem, was wir an uns heranlassen, das wird uns irgendwo prägen, ob wir das wollen oder nicht. Und manches kitzelt auch irgendwo in den Ohren, ja, und erweckt irgendwo Interesse. Wir wollen weise sein. Der Teufel ist eine real existierende Macht. Uns muss nicht bange sein, weil wir, wenn wir den Herrn Jesus denn als wirklich unseren Herrn und Heiland aufgenommen haben, immer auf der Seite des Siegers sind. Das darf uns eigentlich wirklich ein trostmachendes Wort sein. Hier tritt der Teufel auf mit seinen Helfershelfern. Ja, so wie Gott, unser Gott und Vater, seine Mitarbeiter hat, das lesen wir wörtlich in Gottes Wort, wir sind Mitarbeiter Gottes. Kann es einen höheren Adel geben, als Mitarbeiter Gottes zu sein? Da kannst du doch jeden Posten in der Chefetage bei VW oder sonst wo, den kannst du doch knicken, den kannst du doch vergessen gegen den Fakt, dass wir Mitarbeiter Gottes sind. Doch eine wunderbare Tatsache. Und genauso hat der Teufel seine Mitarbeiter, ja? Seine Leute, die er verführt, die für ihn arbeiten. Und da, wo Einigkeit wird, da, wo sich etwas geistlich bewegt, da ist der Teufel auf dem Plan. Vorher hat ziemlich keine Not. Ja? Vorher hat er keinen Handlungsbedarf. Aber hier geschieht etwas. Hier gelingt es Nehemia in der Autorität, die ihm von Gott verliehen ist, dieses Volk zu mobilisieren, sie zu aktivieren. Ja? Und wir hatten das gelesen, ja? wie man sich irgendwo einig wird. Und es schlicht und einfach heißt, sie stärkten ihre Hände zum Guten. Wir wollen uns aufmachen und bauen. Und das war ja nicht ganz ohne. Da waren viele dabei, die haben die letzte Panne noch vor 16 Jahren unter Esra erlebt. Ja? Und auch das ist eine Sache, denke ich, die ist nicht ganz ohne. Man kann sich auch an Zu- und Umstände gewöhnen. Ja? Wir hatten vergangenes Jahr gesehen, im Kapitel 2, Teil 2, macht ja Nehemia da so seine Baubegehung in der Nacht. Sein Reittier kam nicht mehr durch, so hoch und dicht waren die Schutthaufen. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich versuche mir immer die Dinge irgendwie praktisch, plastisch vorzustellen. Ja? Man hatte sich mit der Situation arrangiert. Da gab es ein paar Schleichwege, wo es durchaus durchging. Man hat vielleicht auch ein paar Steine beiseite geräumt, dass man durchkam. Man kann sich mit manchen Umständen einfach abfinden. Ja? Wie heißt es heute so schön? Ich kann damit überhaupt nicht umgehen, mit diesem blöden Spruch. Es ist ihm, wie es ist. Ja? Ihr kennt den Spruch. Ja? Es ist ihm, wie es ist. Ja? Ja, gut. Und man checkt das gar nicht mehr, dass es eben nicht recht ist und dass manche Sachen eben nicht sinnweise so sind, sondern Sachen zu ändern sind, anzupacken sind. Und das war passiert unter Nehemia. Und jetzt hat der Teufel Handlungsbedarf. Jetzt kommt dieses Volk aus ihrer Liturgie, wird aus ihrer Liturgie gerissen und es geht los. Es wird gebaut. Und der Teufel ist auf dem Plan. Wir haben gelesen, als Sanballat es hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr und spottete über die Juden. Wir haben gesagt, Sanballat war durchaus dem König treu, Artasasta. Er hatte auch ein ganzes Stück Heer, war durchaus ein ernstzunehmender Gegner. Tobia war so ein bisschen so sein Speichellecker, der war so ein bisschen der Stasi-Mann für Sanballat. Ja. Wir haben festgestellt, da gesellt sich sofort noch einer dazu, Geshem oder Gashum, wie übersetzt wird, der Araber. Später kommen noch die Astuditer dazu. Also sofort bildet sich da ein Pulk, werden sich Leute einig, die vorher eigentlich zum Teil auch verfeindet waren. Wenn es gegen das Volk Gottes geht, dann wird man sich einig. Und genau das geschieht hier. Und das geschieht auf eine sehr brutale Weise. Er spottete über die Juden. Also sicherlich stand da irgendwo sein ihm zur Verfügung stehendes Heer, irgendwo da vor den angefangenen Mauern und Tobia. Und sie haben sich die ganze Sache angeguckt und es kommt da wirklich öffentlich zu massiven Spott. Und er macht ja mehrere Aussagen, die wollen wir mal anschauen. Vers 34, was machen die ohnmächtigen Juden? Ich muss einschränkend sagen, das, was Sanballat hier zum Ausdruck bringt, das war nicht unbedingt die Unwahrheit. Da war eine verhältnismäßig kleine Schar vor einem großen Werk. Und nach menschlichen Ermessen schien das wirklich ein Unding, ja, dass die paar Leute die Mauern wieder aufbauen sollten. Dieser Spott, der war nicht ganz unbegründet. Ja. Aber die Feinde Israels, die haben eines von Anfang an irgendwo verpasst und nicht gescheckt. Der Bauende war Jahwe Gott, der Gott Israels und nicht das Volk Israel. Das Volk Israel, die Juden, das waren die Werkzeuge, aber der Bauende war Gott. Und das haben sie nicht gescheckt. Erst ganz zum Schluss wurde das irgendwo bewusst und trotzdem haben sie weiter integriert und gegen das Volk gearbeitet. Ja, diese kleine Schar schien für jemanden, der nicht glaubte, ohnmächtig. Das war so. Das kann man nicht von der Hand weisen. Das erschien lächerlich, dass diese geringe Zahl an diesem gewaltigen Werk arbeiten sollte und das noch vollenden sollte. Wird man es ihnen zulassen? Das war eine Sache, die haben sie schon im Kapitel 2 in Frage gestellt, ja? Wo die Kameraden ja das erste Mal auftreten. Im Kapitel 2, Vers 19, was ist das für eine Sache, die ihr tun wollt? Wollt ihr euch gegen den König empören? Ja? Wird man es ihnen zulassen? Ja, sie waren sich auch nicht so richtig bewusst, obwohl wir gesagt haben, Nehemia kam hier in der Autorität des Königs, er hatte Heeroberste, er hatte Reiter, die mit ihm gesandt waren. Da wurde ja deutlich, dass der König wirklich dahinter stand. Aber bis zum Schluss stellen sie das in Frage. Ja, sie versuchen immer wieder da irgendwo Keile zu treiben und zu behaupten, dass Nehemia sich gegen den König wendet, gegen den König arbeitet. Später im Kapitel 6 am Ende wird das noch viel massiver, wo sie ihn persönlich angreifen. Da greifen sie ihn sogar an und behaupten, dass er sich selbst als König ausrufen wollte, lassen wollte und Propheten bestellt hat, die das bestätigen. Ja? Das waren alles ungeheure Anschuldigungen, die nicht der Wahrheit entsprachen. Werden sie opfern? Das nächste wird in Frage gestellt. Ja. Werden sie opfern? Werden sie Gottesdienste halten? Werden sie es an diesem Tag vollenden? Werden sie die Steine aus dem Schutthaufen wiederbeleben, da sie doch verbrannt sind? Also wir merken, wie viel Spott und wie viel Sarkasmus und Arroganz hier durchklingt. Ja? Das schien ihnen unmöglich, das wurde einfach lächerlich gemacht. Ja? Was veranstaltet ihr hier? Das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit. Werden sie die Steine aus den Schutthaufen wiederbeleben? Wir hatten uns gesagt, ja, die Steine, die waren ja noch vorhanden. Sicherlich leidet Kalkstein im Feuer. Aber die Steine waren vorhanden und mit den vorhandenen Steinen konnte wieder aufgebaut werden. Klar mussten die geborgen und gereinigt und sortiert werden, ja, und dann wieder neu gesetzt werden. Aber sie waren noch verwendbar. Das ist mit uns Menschen nicht anders, ja. Wir sind auch manchmal, es gibt Zeiten in unserem Leben, da sind wir sehr ungebräuchliche Werkzeuge, weil wir vielleicht in Sünde leben. Die ganze Situation mit dem Volk Israel, ja, die Wegführung in die babylonische Gefangenschaft, war ja letztendlich eine Folge von Ungehorsam. Das Leben des Volkes Gottes war ein ständiges Auf und Ab. Auf der einen Seite manchmal eine gewisse Gottesferne, eine gewisse Selbstgefälligkeit, dann gab es wieder geistige Aufbrüche, ja, so geistige Höhenflüge, geistige Höhepunkte. Dann ging es wieder mal ganz schnell runter bis hin zu praktischem Götzendienst. Ja? Also ein ständiges Auf und Ab. Und kommt uns das nicht auch ein bisschen bekannt vor? Ist unser Glaubensleben immer so auf dem höchsten Level, so auf den Höheflügen? Ich erlebe das mal wieder in der Freizeitarbeit, ja. Ich habe da nicht mit Kindern oder Jugendlichen zu tun, sondern mit erwachsenen Leuten, ja. Selbst Alte, ja, dass man nach so einer Freizeit, so die letzten ein, zwei Tage, da ist große Euphorie und dann, ja, ach, am schönsten wäre es, es geht ja endlos weiter mit der Freizeit. Also so, wir haben so geistige Höhepunkte. Und dann kommt aber wieder der Alltag. Und der macht es bei manchen auch ganz schön plumps, ja. Wir haben so in unserem Glaubensleben Höhen und Tiefen. Das ist nicht ein stetiges Wachstum, das ist nicht ein stetiges, glaubensvolles Bergauf. Wir kennen das ein Stück und so kennen wir auch die Situationen, in die hier das Volk Israel kommt. Ich weiß nicht, ob ihr das so irgendwo bezeugen könnt, dass ihr schon mal so massiv auch von Menschen verspottet wurdet. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also, wenn du in der Klasse der Einzige warst, der nicht in der Pioniere war oder in der FDJ oder Jugendweihe gemacht hat, dann war das immer wieder mal irgendwo Thema. Bis hin, dass meine Lehrerin die Klasse dazu aufgefordert hat, doch mal richtig abzulachen über den Matthias, weil der glaubt noch an die Bibel. Ja? Und die Klasse hat abgelacht und gefeiert. Ja? Oder wenn ich an meine Zeit bei den Spartensoldaten denke, ja, wie ein Major Seltmann durchs Mikrofon röhrt: Bausoldaten sind Kriminelle, Staatsfeinde und Homosexuelle. Und dementsprechend werden sie hier behandelt. Das kann durchaus wehtun. Und ich glaube, da ist auch keiner von frei. Die Frage ist, wie nah wir am Herrn sind und ja, ob wir bereit sind, das auch wirklich zu ertragen. Ja, Spott ist eigentlich eine Sache. Spott ist nach meinem Verständnis wirklich eine Sprache des Teufels. Und das geht auch irgendwo an die Nieren, ja. Aber im eigentlichen Sinne kann es uns gar nicht schaden, ja. Es tut irgendwo weh, verlacht zu werden, ja. Und irgendwo auch verleumdet zu werden. Das wird bei Nehemia dann später noch ganz persönlich. Er wird über Dinge verleumdet. Das ist einfach haarsträubend, ja. Ich muss sagen, ich hatte da immer so ein müdes Lächeln für solche Sprüche, ja. Ich kann mich gut entsinnen, wir waren 66 Mann, so ein 1000-Mann-Appell beim Bausoldaten. Und er hatte es noch kaum ausgesprochen, da stimmte einer das Lied an: Großer Gott, wir loben dich. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wer das war? Ich habe das Lied angestimmt und dann haben 66 Mann dieses Lied gesungen. Das kann der letzte Kirchenchrist, ja. Und sie haben versucht, uns da vom Platz zu drängen, das gelang ihnen nicht, wir standen wie ein Mann. Wie gehen wir mit Spott um? Es ist eine, ja, durchaus empfängliche, empfindliche Sprache des Teufels. Aber ich habe so überlegt, was sagt die Bibel über Spott? Was lesen wir in Gottes Wort? Und ich möchte das mal versuchen, mit euch ein Stück weit nachzuvollziehen. Und wir schlagen mal zuerst das erste Buch Samuel auf. Und lesen im Kapitel 17. Ich lese ab Vers 41. Und der Philister, nämlich Goliath, ging und kam David immer näher und der Mann, der den Schild trug, vor ihm her. Und als der Philister hinschaute und David sah, verachtete er ihn, denn er war ein Jüngling und rötlich, dazu schön von Aussehen. Und der Philister sprach zu David: Bin ich ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Und der Philister sprach zu David: Komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Und David sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen Jahwes der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. An diesem Tag wird Jahwe dich in meine Hand überliefern und ich werde dich erschlagen und dein Haupt von dir wegnehmen und die Leichname des Heeres der Philister werde ich an diesem Tag den Vögeln des Himmels und dem Wild der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und die ganze Versammlung soll erkennen, dass Jahwe nicht durch Schwert und durch Speer rettet, denn Jahwe ist der Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. Was war vorher passiert? Wir lesen im Kapitel 17, dass Goliath morgens und abends 40 Tage lang, die beiden Heere standen sich gegenüber, wir haben das schon in der Sonntagsschule gelernt, die beiden Heere standen sich gegenüber, der Israeliten und der Philister, und 40 Tage lang trat Goliath morgens und abends heraus und hat nicht nur das Volk Israel, er hat Gott in übelster Weise gelästert. Und sicherlich waren in dem Volk Israel sicherlich Männer, denen das auch ein Stück weit an die Substanz ging, ja. Aber David konnte damit überhaupt nicht umgehen. Denn wir lesen im Vers 26, da sprach David zu den Männern, die bei ihm standen, und sagte: Was soll mit dem Mann geschehen, der diesen Philister da erschlägt und den Hohn von Israel abwendet? Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? David war ein Mann, er war ja ein sehr junger Mann, der ein Empfinden hatte für die Ehre seines Gottes und der, dem es irgendwo an die Nieren, an die Substanz ging, wie Goliath, wie die Philister seinen Gott verhöhnten. Ich frage mich manchmal, haben wir noch ein Empfinden, ja, dafür, wenn Gottes Ehre irgendwo mit Füßen getreten wird, ja, wenn Gott verhöhnt wird, das geschieht ja auch heute. Vielleicht nicht so massiv wie hier, aber das ist ja durchaus eine aktuelle Sache. Geht uns das auch irgendwo an die Substanz? David litt darunter, ja, und David wusste, hier muss irgendwas geschehen und in der Kraft seines Gottes tritt er auch gegen Goliath an. Ein neutestamentliches Beispiel und sicherlich das Größte. Ich möchte einige Verse lesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 22. Wie viel Spott musste unser Herr ertragen, über sich ergehen lassen? Da heißt es in Lukas 22 im Vers 63: Und die Männer, die ihn festhielten, verspotteten und schlugen ihn. Und als sie ihn verhüllt hatten, fragten sie ihn und sprachen: Weissage, wer ist es, der dich schlug? Und vieles andere sagten sie lästernd gegen ihn. Kapitel 23, Vers 35. Der Herr Jesus ist eben ans Kreuz geschlagen, bittet im Vers 34: Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und dann lesen wir: Und das Volk stand da und sah zu. Es höhnten aber auch die Obersten und sagten: Andere hat er gerettet, er rette sich selbst, wenn dieser der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie herzutraten, ihm Essig brachten und sagten: Wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. Liebe Geschwister, wenn wir vielleicht in Lebenssituationen kommen, wo wir vielleicht irgendwo verspottet oder um unseres Glaubens willen belächelt werden, dann wollen wir an unseren Herrn denken. Wer hat mehr Spott und Hohn ertragen als wie unser Herr? Und bei all dem konnte er still aushalten. Ja, wie lesen wir im Propheten Jesaja? Er war wirklich still und stumm wie ein Lamm, wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird. Er hat sich nicht verteidigt. Er hat das alles in tiefer Demut ertragen. Und darum heißt es auch im Philipperbrief im Kapitel 2, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über jedem Namen ist. Auf das in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Verherrlichung des Vaters. Das ist übrigens in diesen ganzen Versen überhaupt nicht die Rede von uns. Die oberste Priorität für unseren Herrn war es, Gott und den Gott und Vater zu verherrlichen. Ein Vers aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11. Da haben wir Kapitel 11, Vers 36. Im Kapitel 11 haben wir ja die sogenannte große Wolke der alttestamentlichen Zeugen. Und da heißt es im Vers 36, andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht und dazu durch Fesseln und Gefängnis. Man könnte auch sagen, andere wurden durch Verspottung und Geißelung versucht, geprüft und dazu durch Fesseln und Gefängnis. Alle Männer und Frauen des Glaubens, im Alten wie im Neuen Testament, waren Leute, die Spott zu ertragen hatten aufgrund ihres Glaubens. Und ich möchte mal ein Psalmwort lesen, wo wir ja ein Stück weit irgendwo Gottes Reaktion, Gottes Antworten, Gottes Handeln lesen. Nämlich, ich möchte gerne den Psalm 2 lesen. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Die Könige der Erde treten auf und die Fürsten beraten miteinander gegen Jahwe und gegen seinen Gesalbten. Es ist wohl die Rede vom Herrn Jesus. Lasst uns zerreißen ihre Fesseln und von uns werfen ihre Seile. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet ihrer. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn, und in seiner Zornglut wird er sie schrecken. Habe ich doch meinen König eingesetzt auf Zion, meinen heiligen Berg? Vom Beschluss will ich erzählen. Jahwe hat zu mir gesprochen. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und die Enden der Erde zum Besitztum. Mit eisernem Zepter wirst du sie zerschmettern und wie ein Tontöpfergefäß sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, seid verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dient Jahwe mit Furcht und freut euch mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zürnt und ihr umkommt auf dem Weg, wenn nur ein wenig entbrennt sein Zorn. Glückselig alle, die zu ihm Zuflucht nehmen. Der Herr thront, lacht, der Herr spottet ihrer. Für mich liegt in diesem Psalm doch auch ein ganzes Stück Trost. Ja? Wir haben einen Herrn und einen Heiland, der im Vergleich zu uns ganz anderes durchgemacht hat, der auf Übelste verspottet und verleumdet wurde, auf Übelste angegriffen wurde. Ja? Bis dahin, auch da gibt es gewisse Parallelitäten zu Nehemia, auch der Herr wurde bei seiner Gefangennahme, das war eigentlich das Hauptkriterium, dessen angeklagt, dass er gegen den Kaiser arbeitet, dass er Aufrührer ist. Ja? Man hatte ihm schon vorher, wir kennen unsere Bibel, ja vorher die Frage gestellt nach der Steuer. Ja? Und der Herr Jesus lässt sich eine Münze geben, ja? Und sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Da war schon mal so eine Falle, die sie ihm stellen wollten. Liebe Geschwister, ich denke, nichts von dem, was wir vielleicht manchmal erleben, durchmachen, steht in irgendeinem Verhältnis zu dem, was der Herr Jesus ertragen hat, auch an Spott und Hohn. Als er gefangen genommen wurde, da lesen wir so nebenbei so einen Satz, dass einer der Diener ihm ins Gesicht schlug, ja. Also irgendwo inner am Rande, der überhaupt nichts zu vermelden hatte eigentlich, der fühlte sich gedrungen, da den Herrn Jesus irgendwo ins Gesicht zu schlagen, ja. Und der Herr Jesus fragt ihn auch, was er tut, ja. Aber bei all dem hat der Herr Jesus still ausgehalten. Sanballat mit der Heeresmacht hinter sich im Rücken verspottet das Volk massiv. Und dann gesellt sich noch einer dazu, nämlich Vers 35. Und Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und sprach, was sie auch bauen. Wenn ein Fuchs hinaufstiege, so würde er ihre steinerne Mauer auseinanderreißen. Nun, also wenn ein Fuchs so richtig fett ist, dann kommt er höchstens auf 10 Kilo, ja. Und das Bild ist irgendwo, ja, schon besonders, ja. Also wenn ein Fuchs auf diese Mauer steigt, dann fiel der ganze Salat schon zusammen, ja. Also wirklich beißender, verletzender Spott. Mich fasziniert an der ganzen Sache, dass Nehemia kein Widerwort hat. Ja? Nehemia diskutiert nicht mit diesen Leuten. Nehemia verteidigt sich nicht. Nehemia tut im Vers 36 das einzig Richtige. Und wir finden damit das dritte Gebet. Höre unser Gott, denn wir sind zu Verachtung geworden. Bring ihren Hohn auf ihren Kopf zurück und gib sie dem Raub hin in einem Land der Gefangenschaft. Und decke ihre Ungerechtigkeit nicht zu und ihre Sünde werde nicht ausgelöscht vor deinem Angesicht, denn sie haben dich gereizt angesichts der Bauenden. Nehemia geht in seinem Empfinden sogar so weit, dass er auch das im Gebet zum Ausdruck bringt, ja. Nicht ich fühle mich ja irgendwo persönlich angegriffen. Dich haben sie gereizt. An dich ging eigentlich dieser Spott und diese Verachtung. Dich haben sie gereizt angesichts der Bauenden. Liebe Geschwister, ich möchte uns einfach Mut machen, wenn wir vielleicht auch in solche Lebenssituationen kommen, wo wir verspottet werden und unseres Glaubenswillen irgendwo belächelt werden. Ich möchte uns einfach Mut machen, dass wir uns nicht irgendwo selbst verteidigen und vielleicht meinen, wir müssten diskutieren. Meist ist das völlig umsonst, in so einer Situation mit solchen Menschen zu diskutieren. Ich habe die Mama auf solche Diskussionen eingelassen. Ich habe das lange sein lassen. Ja? Man kann stundenlang diskutieren über Evolution oder Schöpfung. Ja? Aber meistens ist das in so einer Situation mit solchen Leuten völlig umsonst. Völlig umsonst, das bringt gar nichts. Wir wollen in solchen Situationen an unseren Herrn denken, wie viel er um deinet und meinetwillen ertragen musste. Und still lernen, still zu sein, uns nicht zu verteidigen. Nehemia verteidigt sich nicht, mit Nehemia betet. Nehemia betet. Und ich denke, daraus dürfen wir wirklich lernen. Ich möchte noch zwei Textabschnitte lesen aus dem 1. und 2. Korintherbrief. 1. Korinther 1. Ich lese ab Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen will ich wegtun. Wo ist der Weise, wo ist der Schriftgelehrte, wo der Schulstreiter dieses Zeitlaufs? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil ja in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, so gefiel es Gott, wohl durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten, weil ja sowohl Juden Zeichen fordern als auch Griechen Weisheit suchen. Wir aber predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Anstoß, den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst, sowohl Juden als Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Ihr dürft gerne noch zu Hause weiterlesen bis zum Vers 31. Liebe Geschwister, wir sind auf der Seite des Siegers und die Weisheit Gottes, die ist groß und die Weisheit Gottes, die wird uns immer wieder geschenkt und wir dürfen Christus predigen als gekreuzigt. Was immer auch Menschen damit anfangen. Und da möchte ich gerne lesen aus dem 2. Korintherbrief, aus dem Kapitel 12. Zu rühmen nützt mir wahrlich nicht. Ich will aber auf Gesichter und Offenbarungen des Herrn kommen. Ich kenne einen Menschen in Christus vor 14 Jahren, ob im Leib, weiß ich nicht, ob außerhalb des Leibes, weiß ich nicht. Gott weiß es. Einen Menschen, der entrückt wurde bis in den dritten Himmel. Und ich kenne einen solchen Menschen, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Über einen solchen werde ich mich rühmen, über mich selbst aber werde ich mich nicht rühmen, es sei denn der Schwachheiten. Denn wenn ich mich rühmen will, werde ich nicht töricht sein, denn ich werde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand höher von mir denke als das, was er an mir sieht und was er von mir hört. Und damit ich mich nicht durch das Übermaß der Offenbarungen überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, damit er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Für dieses flehte ich dreimal zum Herrn, damit er von mir abstehen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Daher will ich mich am allerliebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus über mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Schmähungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten für Christus. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Sicherlich hat der Apostel Paulus auch vieles durchleiten müssen. Wir haben ja so zwei, in Gottes Wort, in seinen Briefen zwei Leidenskataloge, was der Apostel alles um seines Glaubens, um seines Dienstes willen erlitten hat. Und hier in diesem Text, da schreibt er davon, dass er ja Außerordentliches erlebt und gesehen und gehört hat, was nicht zu sagen, nicht zu beschreiben ist. Und wir lesen, ja, man vermutet, ja, es war ein Augenleiden, ich will mich da nicht festlegen irgendwo. Er hatte eine Krankheit, die ihm wohl zu schaffen machte und er hatte mehrmals darum gebeten, dass Gott ihn davon frei machen möchte. Aber er hat irgendwann verstanden, das ist dazu da, damit ich mich nicht überhebe, damit ich nicht über mich hinauswachse. Das kann übrigens auch ein Grund sein, von Krankheit in unserem Leben. Und ich kenne Männer des Glaubens, Brüder, denen auch viel anvertraut ist, die auch so einen Dorn im Fleisch haben. Ja? Für mich ist das sehr, sehr schlicht und einfach nachvollziehbar. Wie viel hat der Apostel Paulus um seines Glaubens willen gelitten und wie viel wurde er verspottet? Ja? Hier kann man sich das ganz praktisch vorstellen mit der ersten Frage, ja, wollen sie Jerusalem wieder befestigen? Wird man es ihnen zulassen? Da war sicherlich tobendes Gelächter. Ich bin davon überzeugt, die Soldaten, die haben sich da gekrümmt vor Lachen, ob dieser ja, verhöhnenden, spottenden Art ihres Führers. Ja, werden sie opfern? Werden sie sich wieder versammeln? Werden sie Gottesdienste durchführen? Er lästert letztendlich gegen Gott. Er bestritt die Hilfe Gottes zu diesem Werk. Wollen Sie es heute noch vollenden? Ihr wisst doch gar nicht, was auf euch zukommt. Ihr werdet schon bald aufgeben. Und die vierte Frage nach dem Baumaterial. Ja, da war vieles irgendwo. Kalksteine werden durch Feuer erweicht, ja, und sicherlich musste da auch manch einer aussortiert werden, aber es genügte zum Wiederaufbau. Und dann geht das Wort an Tobia und wir lesen diese Metapher, dieses Bild von dem Fuchs. Spott kann wirklich beißend und verletzend sein, aber letztendlich kann damit der Teufel vielleicht irgendwo verletzen, aber er kann uns letztendlich nicht schaden. Ja, vom rein menschlichen Standpunkt war die Situation der wenigen Juden am Bau schon prekär. Vom rein menschlichen Standpunkt schien das wirklich ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, da waren wenige, die Voraussetzungen, die waren erbärmlich. Und die Feinde ringsum, die waren schon gewaltig. Aber Gott baute. Gott war der Bauende. Das, was schwach und mittellos aussah, aus dem konnte Gott etwas machen. Ja, rein menschlich überstieg die Aufgabe ihren Möglichkeiten. Aber sie hatten einen großen Glauben, ein großes Vertrauen an einen noch größeren Gott, dem nichts unmöglich war. Ich wiederhole. Sie hatten großen Glauben, großes Vertrauen an einen noch größeren Gott, dem nichts unmöglich war. Und das dürfen wir auch aus diesen Versen lernen. Ja? Die erste Angriffstaktik, Spott, Hohn, ja? Irgendwo belächelt werden. Ja? Das ist eine Sache, die greift uns erstmal an. Da ist auch keiner frei davon. Ja? Dagegen bäumt sich erstmal alles in uns auf. Aber eigentlich kann es uns nicht schaden. Und eigentlich geht es gegen unseren Herrn und gegen unseren Gott. Und wie haben wir gelesen? Gott spottet ihrer. Auch diese Leute, auch mit diesen Leuten geht Gott seine Wege. Und auch sie werden sich einmal verantworten müssen. Ohne Zweifel werden sie sich einmal verantworten müssen. Wir wollen einfach, ja, den Mut haben, die Zuversicht, das Vertrauen auf solche Dinge, ja, zu ertragen, still zu ertragen, so wie der Herr Jesus sie still ertragen hat. Der Herr Jesus hat nicht geantwortet auf diesen Spott, auf Hohn, auf diese beißende Verachtung, die ihm entgegenkam. Im Gegenteil, mich fasziniert das unwahrscheinlich im Lukas-Evangelium, Kapitel 23, für mich so der höchste Ausdruck der Liebe unseres Herrn, ja. Eben ans Kreuz genagelt und das Kreuz aufgerichtet, betet er: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der Herr Jesus bittet um Vergebung für die, die ihm all das antaten. Und vielleicht ist auch das eine Sache, die wir lernen dürfen und auch lernen müssen, für die zu beten, die uns manches vielleicht antun, die uns belächeln, die uns verachten, die uns verspotten, die uns vielleicht auch verleumden, wie das später auch die gleiche Truppe tut, Nehemia massiv verleumden, dass wir einfach innere Ruhe und Frieden finden, und davon bin ich zutiefst überzeugt, indem wir ja auch für diese Menschen beten. Dann werden wir auch darüber zur Ruhe finden dürfen. Also wir merken, es sind ganz praktische Dinge und man kann sie auch deutlich teilen, denn wir werden dann nachher merken, bei der zweiten Angriffstaktik, ja, da geht es so ein Stück weit um Einschüchterung, ja, um Entmutigung, ja. Es gibt ganz verschiedene Facetten und in allen kann man sich wirklich wiederfinden. Und in allem bewährt sich Nehemia und bewährt sich auch das Volk. Wir lesen immer wieder: und sie bauten weiter. Sie ließen sich nicht aufhalten, auch durch das Gespött und die Verachtung der Feinde. Das dürfen wir lernen von Nehemia, von diesem Volk. Wir wollen unserem Gott vertrauen und er wird gerecht richten. auch die, die uns vielleicht manches antun. Er wird ihrer lachen und er spottet ihrer und sie werden sich auch einmal verantworten müssen. Und wir dürfen einfach still vertrauen, dass der Herr, ja, der Handelnde ist und bleibt. Und wir dürfen uns einfach auch geborgen wissen und frohgemut sein im Denken daran, wie viel der Herr Jesus auch in dieser Weise ertragen musste. Und bei ihm war die Situation eine ganz andere. Er war ganz Gott und er war ganz Mensch. Und er war unschuldig und rein. Und selbst Feinde mussten ihm das bestätigen. Ja, selbst Pilatus musste sagen, ich finde keinerlei Schuld an ihm. Er war in Bezug auf Sünde völlig unantastbar. Aber, wie lesen wir 2. Korinther 5, 21, er wurde zur Sünde gemacht. Er wurde mit der Sünde identifiziert, personifiziert. Er wurde mit deiner und meiner Sünde beladen, mit der Schuld und Sünde einer ganzen Menschheit. Und uns wurde Gerechtigkeit von Gott durch sein Werk, weil der Herr Jesus das ertragen hat. Deine und meine Schuld und Sünde am Kreuz getragen hat, dürfen wir heute gerecht sein vor einem heiligen und gerechten Gott. Und das hat den Herrn Jesus ja viel gekostet, was wir menschlich mindestens stückweise nachvollziehen können, aber eins können wir überhaupt nicht nachvollziehen. Und das ist Gottverlassenheit. Wir waren nie von Gott verlassen. Aber wir haben keine Ahnung davon, was es für den Herrn geheißen hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das hat er in diesen 3 Stunden der Finsternis für dich und für mich durchlitten. Auf dass wir frei ausgehen dürfen. Auf dass uns Gerechtigkeit würde von Gott durch sein Werk. Und darüber wollen wir immer wieder auch preisen und anbeten.